D-Radio Wissen. Grünstreifen.
Studenten weltweit werden wieder politischer. Das sag nicht ich, sondern das sagt Martina Kix. Die hat das festgestellt, ist Redakteurin bei Zeit Campus und hat sich mit dem Thema beschäftigt. Sie sieht da auch Parallelen zwischen den Aufständen der Studenten so um 68 rum. Bei 4 Studierenden in Deutschland, in Großbritannien, in den USA und in Italien hat sie mal ganz genau geguckt, was die politisch eigentlich gerade so machen. Die hat sie nämlich porträtiert. Dazu gleich aber mehr. Zuerst wollte ich von Martina Kix aber erstmal wissen, woran liegt denn das deiner Meinung nach, dass Studenten gerade wieder politischer aktiver werden?
Ich glaube, das kommt vor allem durch die politischen Schocks, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Also wir sind irgendwie im Sommer morgens aufgewacht und auf einmal ist der Brexit passiert. Und im November sind wir morgens aufgewacht und auf einmal war Trump Präsident.
Ja.
Das hat halt, glaube ich, irgendwie so uns alle erstmal so ein bisschen geschockt. Und das Interessante ist halt, so einen ähnlichen Schock gab es halt schon mal vor 50 Jahren. Also damals demonstrierten halt die Studenten gegen den Besuch eines Diktators in Deutschland und dabei wurde der Student Benno Ohnesorg aus 1,5 Metern Entfernung von einem Polizisten erschossen, also in den Hinterkopf geschossen und am 2. Juni starb er dann. Und der Täter war damals halt ein Polizist und wurde freigesprochen und das war damals irgendwie so ein Zeichen, dass halt die alten Nazis, die nach dem Krieg weiter als Lehrer und Beamte gearbeitet haben, ihre Macht quasi erhalten und man glaubte irgendwie, der Feind lauert in den Institutionen. Und heute ist es, glaube ich, eher so, dass wir uns wieder an die Institutionen richten, um zu protestieren und um irgendwie innerhalb der Institutionen dem Populismus Grenzen aufzuzeigen.
Das heißt, du glaubst, dass diese Schocks, die wir da erlebt haben, dazu geführt haben, dass wir uns wieder politisch engagieren?
Genau, also dass wir halt dieses Gefühl haben irgendwie, dieses Jahr sind Bundestagswahlen, wir wissen irgendwie nicht, was mit der AfD passieren wird. Der G20-Gipfel in Hamburg steht kurz vor der Tür. Es ist so ein ähnlicher historischer Moment und ich glaube, dass halt viele irgendwie das Gefühl haben, wir müssen jetzt präsent sein, entweder auf die Straße gehen, uns im Safe Democracy Hack Day zusammentun und da uns irgendwie Ideen überlegen, politisch aktiv zu werden. Und genau, also der Unterschied eben zu 1968 ist eben, dass es nicht gegen die Institutionen geht, sondern dass man es auch mit den Institutionen zusammen versucht.
Auch die Proteste sehen ja irgendwie heute so ein bisschen anders aus als zu der 68er-Bewegung. Ist so auf die Straße gehen nicht mehr so richtig in oder kommt mir das nur so vor?
Also ich glaube, das ist auch eine Protestform. Also man sieht das jetzt mit diesen Europa-Protesten, dass auf einmal so Leute auf die Straße gehen und für Europa protestieren. Also es ist auch am Sonntag in Hamburg eine dieser Demos. Also die sind inzwischen irgendwie deutschlandweit. Die organisieren sich auch über die sozialen Medien. Also ich glaube, das ist trotz, also immer noch was passiert. Aber das reicht halt auch nicht mehr so ganz aus. Also weil durch diese Schocks hat man eben auch das Gefühl, das große Ganze ist in Gefahr und so ein historischer Rücktritt ist wieder möglich und nichts ist mehr selbstverständlich. Und deshalb haben, glaube ich, viele das Gefühl, wir müssen auch irgendwie unsere Facebook-Filter-Bubble verlassen und eben diese Institutionen auch wieder verteidigen.
Du hast ganz konkret 4 Menschen porträtiert und mal geguckt, wie die das eigentlich so machen. Fangen wir an mit Levi, die ist 19, ist Demokrat in den USA und wollte, um Trump irgendwie noch verhindern zu können, was machen, was ihr vielleicht im ersten Moment komisch vorgekommen ist, könnte ich mir zumindest vorstellen. Sie hat nämlich einen Republikaner gewählt. Warum hat sie das gemacht?
Also Levi ist halt als Wahlfrau im Electoral College durfte sie ihre Stimme abgeben. Sie musste dafür halt auch kandidieren und quasi gewählt werden in den unterschiedlichen Bezirken. Und sie hat halt in jeder Rede gesagt, ich werde alles tun, um Trump zu verhindern. Und als Trump dann wirklich gewählt wurde, hat sie eine E-Mail bekommen von einer Gruppe, die sich Hamilton Electors genannt hat. Die berufen sich auf den Gründervater Alexander Hamilton. Darum ging es denen eigentlich zu sagen, wir müssen irgendwie an das 18. Jahrhundert wieder anknüpfen und uns zusammenschließen und versuchen, Trump zu verhindern. Und die einzige Möglichkeit, um das zu tun, ist eben auch die Republikaner davon zu überzeugen, ihre Stimme nicht Trump zu geben, sondern einem alternativen Republikaner. Als Wahlfrau ist man natürlich auch irgendwie öffentlich und eigentlich dazu verpflichtet, so abzustimmen, wie der Bundesstaat, in ihrem Fall war das Washington State, wie der gewählt hat. Und der hatte demokratisch gewählt. Also ist sie per Gesetz als Wahlfrau dazu verpflichtet, auch ihre Stimme dem Demokraten entsprechend Hillary Clinton zu geben. Mhm. Und sie hat quasi gegen das Gesetz dieses Bundesstaats verstoßen. Deshalb hat sie halt, nachdem sie ihre Stimme anders abgegeben hat, hat sie eine Geldstrafe von 1.000 Euro bekommen.
Oh wow.
Aber das war ihr egal, weil es ihr halt wichtig war, ein Zeichen zu setzen.
Martina Kicks ist das, Redakteurin von Zeit Campus. Im Interview hat Studenten porträtiert, die sich gerade politisch engagieren. Gleich lernen wir noch jemanden kennen, nämlich Tamid. Der ist 22, kommt aus London. Er studiert Jura und er hatte große Angst, dass er bald nicht mehr ohne Visum nach Paris reisen kann oder in Berlin arbeiten kann oder in Brüssel leben kann. Deshalb hat er gegen den Brexit geklagt. Martina Kicks, die habe ich erstmal gefragt, ob sie mir die Geschichte von Tamid nochmal genauer erklären kann.
Also als der Ausgang des Referendums verkündet wurde, war halt Tamid geschockt. Und da Tamid halt Jura studiert hat, hat er natürlich irgendwie sofort gegoogelt und sich den Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon angeschaut.
Natürlich.
Naja, also wenn man halt so ein halbes Jahr lang wirklich aktiv auf die Straße gegangen ist und mit ganz vielen Leuten geredet hat und also der hat quasi so Wahlkampf für Remain gemacht. Und deshalb war ihm auch persönlich daran gelegen, irgendwie sich das genauer anzuschauen, jetzt sich nicht einfach mit dem Ergebnis abzufinden. Also er hat dann sich den Artikel 50 des EU-Vertrags von Lissabon genauer angeschaut, weil der halt eben regelt, wie der EU-Austritt ablaufen muss. Und dann hat er seinem Jura-Professor eine lange E-Mail geschrieben, hat dann festgestellt, okay, ich bin nicht der Einzige, der sich gerade diesen Paragraphen sehr genau anschaut. Und der Professor hat ihn dann mit anderen Leuten connected per E-Mail. In diesem kleinen Zirkel von irgendwie 6 Leuten ist dann die Idee entstanden, okay, wir müssen gegen diesen Paragraph klagen, weil das läuft alles nicht so sauber ab, wie es ablaufen sollte.
Damit lagen sie ja auch gar nicht mal so falsch.
Das stimmt, genau. Sie haben dann die People's Challenge gegründet. Das ist so eine Crowdfunding-Kampagne gewesen, wo sie für die Klagen einmal 170.000 und 150.000 Pfund eingesammelt haben. Also sie konnten die Klage halt nicht selber stellen, sondern das mussten sie schon Profis überlassen. So wurde das halt eben von den Leuten finanziert. Damit haben sie dann auch Erfolg gehabt.
Welche Folge hatte das denn für den EU-Austritt von Großbritannien?
Die Folge war halt, dass Theresa May halt nicht alleine entscheiden konnte, was als nächstes passieren wird, sondern dass eben das Parlament mitentscheiden muss. Und das war für die ganze Gruppe ein totaler Erfolg. Also alle haben sich wirklich gefreut, weil das halt einfach eine Bestätigung der Demokratie ist. Weil es geht ja nicht immer nur um eine Entscheidung, sondern es geht auch um Entscheidungen, die in den nächsten Jahren folgen werden. Wenn man das Theresa May so einfach gemacht hätte, dann hätte man so ein bisschen die Weichen gestellt dafür, dass Theresa May auch andere politische Entscheidungen ohne das Parlament treffen kann.
So, jetzt hast du diese 4 Menschen porträtiert, dich intensiv mit denen beschäftigt. Kann man denn von denen auf so eine ganze Generation schließen? Oder wie würdest du das sehen? Weil du ja schon sagst, so weltweit werden die Leute, die studieren, eigentlich immer politischer.
Also ich möchte mir nicht anmaßen, da irgendwie jetzt so eine neue Generationsrevolution auszurufen oder das zu bestimmen. Also ich bin keine Soziologin, ich bin Journalistin, ich beobachte und mir fallen irgendwie Dinge auf. Also ich habe schon das Gefühl, dass gerade auch in unserem Umfeld und gerade irgendwie bei Zeit Campus, dass da auch viel mehr so Protestthemen aufpoppen. Also wenn wir in der Redaktionskonferenz sitzen, dann merken wir auf einmal, okay, wir reden viel, viel mehr über Politik und schauen jetzt halt irgendwie so ein bisschen anders auf die Welt, weil wir jeden Morgen aufwachen oder ich wache jeden Morgen auf und denke mir, oh mein Gott, was hat Trump wieder getwittert oder was hat er gerade wieder gemacht?
Absolut, ja.
Und ich glaube, dass halt gerade vor dieser dunklen Wolke Donald Trump, die gerade so zwar in der Ferne ist, aber doch irgendwie sehr greifbar, dass wir deshalb auch irgendwie anders auf unser Land schauen und irgendwie vielleicht im kommenden Wahlkampf genauer hinschauen und mehr darauf achten, was irgendwie die AfD macht und versuchen, dass sie halt nicht 20% bei der nächsten Wahl bekommt, sondern vielleicht doch ein bisschen weniger, weil man mit ein paar Leuten diskutiert hat. Ich glaube, das hat es vielleicht seit 9/11 nicht mehr gegeben, dass man halt so dieses Gefühl hatte, Politik ist auf einmal jeden Tag in meinem Leben so präsent.
Studierende werden weltweit wieder politischer. Das sagt Zeit Campus-Redakteurin Martina Kicks.
Die Radio Wissen. Grünstreifen.